Auch von mir ein frohes neues Jahr, ein gesegnetes, also frohes neues Jahr. Ich wünsche euch ein inhaltsreiches Jahr, ein sinnvolles Jahr. Ja, ein wirklich gesegnetes Jahr. Das wünsche ich euch. Das mit dem frohen neuen Jahr, das ist auch immer ganz gut, aber wie gesagt, nicht immer ist alles so fröhlich. Ich mag es, wenn ein Stuhl hinter mir steht. Es hat so was Gemütliches. Am liebsten hätte ich ein Sofa hier, aber nein, ich wünsche euch ein inhaltsreiches Jahr. Weil das ist das, an was man sich am ehesten zurückerinnert, ja, und was man auch mitnehmen kann in die Zukunft. Freude natürlich auch, aber ich glaube, Freude entsteht dann, wenn Dinge irgendwie sinnvoll und inhaltsreich ablaufen, ist so meine Erfahrung. Vielleicht geht euch das noch anders. Okay, soweit mal. Gott geht weiter, bin ich bereit dafür? Ihr habt letzten Sonntag, sofern ihr hier wart in der Predigt, im Gottesdienst, habt ihr schon etwas gehört, was in diese Richtung ging. Der Jens hat, glaube ich, auch so in diese Richtung gesprochen. Ich war ja selbst nicht da, ich habe geschwänzt. Ich habe nicht geschwänzt, sondern ich habe völlig urlaubsverwöhnt andere Dinge getan während dieser Zeit. Genau. Und ich möchte diese Gedanken mal weitergeben. Entstanden sind die schon vor ein paar Wochen, aber sind immer noch gültig. Von daher möchte ich da mal einsteigen. Gott geht weiter. Ich weiß nicht, wie ihr das Thema Zeit so empfindet. Ich finde, Zeit spiegelt einen bestimmten Charakterzug von Gott wider, nämlich diesen Charakterzug, dass Gott in Bewegung ist, dass Gott nicht statisch ist. Und das hängt damit zusammen, dass Gott nicht nur eine Idee ist, sondern Gott ist eine Person, die wir zwar nicht sehen können, die unsichtbar ist, aber die wir an dem auch unter anderem an dem erkennen können, was er so gemacht hat. Ja. Und die Zeit gehört dazu. Ja. Gott hat die Zeit gemacht und Zeit bewegt sich. Und die Zeit hat was richtig Positives, aber sie hat auch was Negatives. Denn wenn wir manchmal nicht auf die Zeit achten, macht die Zeit das, was sie einfach will, lässt Busse fahren zu Zeiten, wo wir noch nicht an der Bushaltestelle stehen oder irgendwelche Vereinbarungen irgendwie nicht einhalten können. Manchmal passiert es auch, dass man als Gemeinde die Zeit verpasst und einfach stehen bleibt und manchen Gemeinden fällt es dann 30 Jahre später auf. Das ist wenig erfreulich, aber das passiert. Mancher Ehe passiert das übrigens auch, dass man irgendwie in seiner Beziehungspflege stehen bleibt und vielleicht nach 25 Jahren merkt, ups, irgendwie haben wir uns da verloren. Kann man aber aufholen, so kleine Randbemerkung, also man kann wieder anknüpfen. Fakt ist, so wie die Zeit weitergeht, bewegt auch Gott sich weiter. Und an dem Punkt würde ich gerne mal einsteigen, denn ich glaube, dass es wichtig ist für uns klarzumachen, sind wir mit Gott in Bewegung? Ja? Sind wir da, wo Gott sich weiter bewegt, auch bereit, uns weiter zu bewegen? Und ein Kerngedanke, den ich damit verbinde, ist der, die Zeichen der Vergangenheit sind ein Zeugnis für die Zukunft und die Frage ist, bin ich jetzt dafür bereit? Für das, was Gott geplant hat. Bevor ich das aber angehe, ich habe eigentlich nur zwei Punkte, möchte ich einen Rückblick wagen. Ich finde, es bietet sich so an, am Anfang eines Jahres einfach mal zurückzugucken. Das kann man auch am letzten Gottesdienst im vorangegangenen Jahr machen. Aber ich möchte einfach nochmal zurückgucken und eine Bibelstelle vorlesen, die im 5. Buch Mose, Kapitel 7 steht. Da steht nämlich Folgendes. 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 17. Wenn du aber in deinem Herzen sagst, diese Völker sind zahlreicher als ich, wie kann ich sie aus ihrem Besitz vertreiben? So fürchte dich nicht vor ihnen, gedenke doch an das, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat. An die gewaltigen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, an die Zeichen und Wunder und an die starke Hand und den ausgestreckten Arm, mit denen der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. So wird der Herr, dein Gott, an allen Völkern handeln, vor denen du dich fürchtest. Mose fasst nochmal, oder zumindest das 5. Buch Mose, fasst nochmal alles das zusammen, was Gott so in der Geschichte mit Israel getan hat. Ja? Und Mose versucht sozusagen, sein Volk nochmal auszurichten auf das, was kommen wird. Und zwar nicht nur irgendwie rein strategisch, sondern herzensmäßig. Dem Mose ist es wichtig, dass das Volk Israel an Gott glaubt. Weil nur aus diesem Vertrauen, aus diesem Glauben heraus entstehen dann auch praktische Umsetzungen. Und deswegen macht Mose etwas, was für alle Menschen immer wieder wichtig ist. Er erinnert sie. Er erinnert sie an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Und an der Stelle wird deutlich, dass das Zeugnis der Vergangenheit ist ein Zeugnis auch für die Zukunft. Weil Gott sich nicht ändert. Weil Gott in der Vergangenheit nicht anders gehandelt hat, als er in der Zukunft auch handeln wird. Ja, insofern sagen manche, haben solche Erfahrungsberichte, die wir in der Bibel finden, die wir auch heutzutage im Gottesdienst in Kleingruppen hören können, im Gespräch, die haben was Prophetisches, weil da drin immer der Gedanke steckt, das, was Gott da getan hat, kann er immer wieder tun. Weil Gott so ist, wie er sich in dieser Situation gezeigt hat. Ja. Und Mose ermutigt sein Volk, dankbar zu sein, also sich zu erinnern auf der einen Seite, aber dann auch dankbar dafür zu sein, für das, was Gott getan hat. Das hängt damit zusammen. Er nennt die Befreiung aus Ägypten. Ja, da war das Volk Israel mehrere hundert Jahre in einer Sklaverei drin und mussten schuften wie die Blöden, wie man heute so sagen würde, bis Gott dann die Situation herbeigeführt hat, dass sie rausgehen konnten, was eine ziemlich komplizierte Geschichte war und einige Wunder benötigte. Und erinnert sie auch an diese Wunder, die dazu geführt haben, dass sie überhaupt rauskamen. Diese Geschichte mit Ägypten ist für uns ein Bild auf die Situation, wenn wir, ich sag mal, von der Sünde versklavt werden, wenn wir durch die Sünde unfrei werden innerlich. Ja, weil Sünde macht immer unfrei, ob es sich gut anfühlt oder nicht, ist dabei nicht so entscheidend. Und an der Stelle ist Ägypten ein Bild dafür. Mose erinnert sie an die Zeichen und Wunder, die Gott in der Wüste getan hat, um sein Volk durchzubringen, um sein Volk letzten Endes in das verheißene Land reinzubringen. Da gab es dieses Versorgungswunder mit Manna, ja, in allen Ausführungen. Crispy Chicken und alle möglichen Burger, die es da irgendwie zu finden gab, mitten in der Wüste, so unterschiedliche Sachen, ja. Wahrscheinlich ist da die Idee von McDonald's geboren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Gott es ziemlich gut hingekriegt, sein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste zu kriegen. Und das sind Zeichen für etwas. Und zwar ein Zeichen dafür, dass Gott für sein Volk da ist, dass Gott seinen Bund hält, das, was er seinem Volk versprochen hat, und dass Gott sein Volk durchträgt. Ja, Gott ist da, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und er erinnert sie daran. Und zwar deswegen, weil er weiß, dass Situationen kommen werden, die herausfordernd sein werden, wo sie einfach Angst haben werden. Sie hatten in der Vergangenheit schon Angst, in das verheißene Land reinzugehen. Deswegen sind sie 40 Jahre lang in der Wüste rumgekurvt. Ja? Und an der Stelle ist die Wüste ein Bild dafür, dass wir stehen bleiben, wenn wir Angst haben vor dem, was Gott vorhat. Wenn wir das nicht wollen, was Gott vorhat. Ob das persönlich jetzt nur dann uns betrifft oder ob es uns als Gemeinde betrifft, ist nicht so entscheidend. Ja? Wir können persönlich 40 Jahre lang in der Wüste innerlich rumlaufen, wir können es aber auch als komplette Gemeinde machen. Und deswegen erinnert er sie, dass Gott auch in der Zukunft so sein wird, wie er in der Vergangenheit war. Und ich finde, das bietet Grund auch für uns, dass wir uns erinnern. Was hat Gott im letzten Jahr so gemacht? Und da gelten nicht immer nur die großen Sachen, die spektakulären Geschichten, ja, sondern es gibt so viele kleine Dinge, in denen Gott sich in unserem persönlichen und gemeindlichen Leben gezeigt hat. Ich möchte da einfach mal so aus gemeindlicher Sicht ein paar Dinge auf den Punkt bringen, ja. Letztes Jahr war zumindest aus der Sicht des Leiterkreises ein Jahr der Neuorientierung und vielleicht haben andere das auch so empfunden. Vieles davon ist hinter den Kulissen abgelaufen, aber wir empfinden, dass wir so in einer Phase der Neuorientierung sind hin zu einer Gemeinde mit mehreren Standorten. Ja? Dass, so schade es vielleicht ist, aber dass nicht mehr nur Dorsten der Nabel der Welt ist, sondern dass wir uns sozusagen erweitern und die anderen Standorte genauso wichtig sind. Und nicht eine Gemeindegründung, die man so nebenbei macht, sondern etwas, was uns alle gemeinsam miteinander verbindet. Gott ist in dieser Gemeinde unterwegs und hat etwas vor. Ja. Wir haben erlebt, wie die Old Church letztes Jahr dazugekommen ist. Und auch das haben wir als einen Prozess erlebt, nicht nur als eine Entscheidung, sondern etwas, was sich immer weiterentwickeln muss. Wir haben erlebt, dass die Gemeindegründung in Reken sich neu orientiert und wir versuchen, da auch enger zusammenzuwachsen. Auch das ist ein Prozess, aber es ist in Gang gekommen und da ist Gott unterwegs. Wir erleben, wie Ressourcen, wie Menschen sich vernetzen. Das mag vielleicht nicht immer für alle sichtbar sein, aber so im Kleinen wird es immer mehr sichtbar. Wir merken im Leiterkreis, dass sich Dinge bewegen. Wir denken intensiver nach über die Frage, wer hat denn jetzt welche Gaben und wie sind wir so gestrickt und wie kann man das noch viel besser freisetzen. All das ist im letzten Jahr viel tiefer in unser Bewusstsein gelangt und wir beschäftigen uns damit. Eine ganz tolle Tür, die sich letztes Jahr aufgetan hat, ist die Geschichte mit dem FSJ. Und an der Stelle einfach mal ein guter Grund, sich zu erinnern und dankbar zu sein dafür, dass der Philipp gesagt hat, ja, ich mache das. Fetten Applaus. Und der nächste steht schon in der Pipeline. Sage ich jetzt nicht. Ja, wo man einfach sehen kann, hey, neue Mitarbeit, neue Ideen, Freisetzung, Segen für die Gemeinde. Und ich denke, wir haben es nicht zuletzt am Heiligabend-Gottesdienst auch gemerkt. Ich will mich zeitlich nicht verlieren, aber es gibt so viele Kleinigkeiten, wo ich sehe, dass Gott irgendwie in Bewegung ist. Manchmal sind es strukturelle Sachen, wo wir zum Beispiel im Intakt-Team etwas verändert haben und wir jetzt mit zwei Bands unterwegs sind, wo es in der Regel einfacher ist, das Ganze einzuteilen und wir oftmals dastanden, okay, wie kriegen wir das für die Zukunft geregelt? Und jetzt haben wir eine zukunftsfähige Lösung. Es rappelt immer noch zwischendurch hier oder da, so, wo man an den Absprachen arbeiten muss, aber das ist ziemlich menschlich. Ja. Und was ich persönlich echt faszinierend finde, ist zu beobachten, dass Menschen ein Zuhause finden. Ob das hier in Dorsten ist, ob das in der Old Church ist, ob das in Reken ist, ob das in Bottrop ist. Menschen finden ein geistliches Zuhause. Begegnen Gott, sei es in Anbetungsabenden, im Gottesdienst, im Gottesdienst überhaupt, in kleinen Gruppen oder sonst wo. Ja? Menschen begegnen Gott. Und manche Geschichten hören wir und manche Geschichten hören wir nicht. Eine Sache, die wahrscheinlich nicht immer alle mitbekommen haben. Letztes Jahr haben Britta, Martha und Margarete diesen Kurs, nenne ich es mal, Body, Soul and Spirit durchgeführt. Wo seid ihr denn? Genau. Und das haben sie zum ersten Mal gemacht, haben sich vorher da auch ausbilden lassen. Und das war eine richtig gute Geschichte für Frauen, die daran teilgenommen haben, sowohl aus der Gemeinde als auch außerhalb von der Gemeinde. Richtig klasse. An euch ein fettes Danke. Und in all diesen Dingen kann man merken, dass Gott etwas hineinschreibt in die Gemeinde. Ja, dass er etwas tut, dass er in Bewegung ist. Und das ist ein Grund, sich zu erinnern. Was hat Gott im letzten Jahr getan, im Kleinen wie im Großen? Wo ist Gott unterwegs? Was hat Gott in meinem persönlichen Leben gemacht? Und klar, es bleiben Herausforderungen. Und das wird auch immer so sein. Was nicht heißt, dass wir uns mit den Herausforderungen nicht beschäftigen werden. Und die Herausforderungen sind, dass Menschen krank sind, dass Menschen Beziehungsprobleme haben, dass es einen täglichen Kampf mit dem Leben gibt und den unterschiedlichsten Fragen, die damit zusammenhängen. Ja. Und dass es ein tägliches Ringen darum gibt, den richtigen Weg mit Gott in allen Fragen des Lebens zu finden. Das wird uns immer begleiten. Aber in all dem ist Gott trotzdem unterwegs. Und ich denke, dafür können wir echt dankbar sein. Und ich möchte uns dazu ermutigen, das zu tun. Heute, aber auch immer wieder. Sich zu erinnern, weil Danken fängt mit Erinnern an. Wenn wir uns nicht erinnern, haben wir nichts zum Danken. Ja. Und als erstes können wir uns an das Wort Gottes erinnern. Was hat Gott in der Bibel gesagt? Wie hat er sich da gezeigt? Wie hat Gott in der Geschichte gehandelt? Das ist unsere erste Quelle, ja, wo wir darauf zurückgreifen können. An all das, was Gott mit seinem Volk Israel gemacht hat, aber auch an das, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus gemacht hat, der ja Mensch geworden ist, um uns ganz nah zu sein. Der Menschen begegnet ist, egal welchen Hintergrund sie hatten. Der so weit gegangen ist, dass er sein komplettes Leben in die Waagschale geworfen hat und für uns am Kreuz gestorben ist, um uns frei von Sünde zu machen. Weil er am Kreuz selber die Sünde besiegt hat. Und zu guter Letzt dann auch noch auferstanden ist von den Toten. Das ist das, was wir glauben. Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Das wird nicht langweilig. Weil das immer wieder Kraft hat, weil das Power hat. Und dann sind wir auch innerlich in der Lage, Gott dankbar zu sein. Und ne, der eine Punkt war erinnern an das, was in der Bibel steht. Und das zweite ist, immer wieder auch an Dinge erinnern, die in unserem persönlichen Leben passiert sind. Weil da ist Gott unterwegs. Ob wir das jetzt klein oder groß nennen, ist nicht so entscheidend, aber Gott ist unterwegs. Und all diese Geschichten sind ein Zeugnis für die Zukunft. Diese Geschichten sagen uns, Gott hat uns nicht alleine gelassen, auch wenn noch nicht alle Gebete beantwortet sind, auch wenn noch nicht alle Fragen gelöst sind, aber Gott hat uns nicht alleine gelassen und Gott kann es wieder tun. Ja. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Ein Ausblick nach vorne mit Hilfe eines Bibelverses, über den ich vor 3 Monaten schon mal gepredigt habe. Ich gebe es zu. Aber ich sage euch jetzt nicht dasselbe. Vielleicht nur zu 20%. Da haben sich noch ein paar andere Gedanken zu entwickelt. Ich möchte diesen Bibelvers mal vorlesen. Und da steckt ein Ausblick drin. Josua, Kapitel 3, Vers 5. Josua ist das Buch, das nach den 5 Büchern Mose kommt, weil der Josua ist der Nachfolger von Moses und der macht das weiter, was der Mose nicht zu Ende gebracht hat. Ja? Nämlich, er führt das Volk Israel ins verheißene Land. Und bevor sie ins verheißene Land hineinging, sagt der Josua im Auftrag Gottes zu dem Volk Israel folgenden bedeutungsschwangeren Satz. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Gebt euch Gott ganz hin. Schlagt euch ganz auf seine Seite. Denn morgen wird der Herr unter euch etwas tun, was aus menschlicher Sicht echt unfassbar ist. Mal etwas freier übersetzt, aber bedeutungsecht. Das ist das, was er seinem Volk sagt. Und was will er seinem Volk damit verklickern? Was steckt da drin? Der Punkt ist der, es beginnt eine neue Zeit, eine neue Phase ist eingeläutet. Ja? Etwas Neues. Mose ist tot, Josua ist der Nachfolger, das Alte ist Geschichte und eine neue Geschichte wartet auf das Volk. Und diese Geschichte will angegangen werden. Ja? Und das ist das, was schon mal neu ist. Eine neue Zeit, eine neue Phase. Nicht, dass das Alte alles blöd gewesen wäre oder nicht wichtig. Es war total wichtig, um zu diesem Punkt hinzukommen. Aber jetzt beginnt etwas Neues wieder. Was er damit auch sagen will, ist, es ist ein neues Bewusstsein nötig. Es geht darum, dass das Volk Israel nicht mehr Opfer der Umstände ist, nicht mehr verhaftet ist in der Wüste, sondern Gestalter. Sie sind nicht minderwertig. Sie müssen sich nicht fürchten vor irgendwelchen Leuten, sondern sie sollen Menschen der Verheißung sein, Menschen der Hoffnung. Menschen, die auf Gott vertrauen, weil er etwas Unfassbares und Wunderbares tun will. Ja? Eine neue Zeit, ein neues Bewusstsein, weil es eine neue Perspektive gibt. Denn das verheißene Land liegt vor ihnen. Es liegt sozusagen vor den Füßen. Ja? Sie müssen nur über den Fluss, auch nicht so ganz einfach. Ja, da ist so ein fetter Fluss vor ihnen und den müssen sie durchqueren, damit sie überhaupt irgendwie ins verheißene Land reinkommen. Hört sich doch irgendwie wie nach unserem Leben an. Ne? So, die irgendwelche tollen Sachen liegen vor den Füßen, aber es gibt ein fettes, großes Hindernis, was sich zwischen unserer Hoffnung und uns selbst irgendwie breit macht. Ja? Kennen wir doch alle selber. Und trotzdem eine neue Perspektive, worauf man zuleben kann. Und damit verbunden auch ein neuer Aufbruch, wo es letzten Endes darum geht, der Gegenwart Gottes zu folgen. Gott selbst hinterherzulaufen. Aber damit verbindet sich auch ein Auftrag. Heiligt euch. Schlagt euch ganz auf Gottes Seite. Das ist das, was er versucht, seinem Volk hinter die Ohren zu schreiben. Schlagt euch ganz auf Gottes Seite. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir bereit sind, das loszulassen, was uns von Gottes Seite wegzieht. Im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man das Sünde. Ja? All das sollen wir loslassen. Sollte das Volk Israel loslassen, zu uns komme ich gleich. Sie sollten im Glauben nach vorne sehen, nicht mit Angst. Weil Gott im Glauben nach vorne sieht, sollte auch das Volk Israel mit Gottes Augen mal in die Zukunft sehen. Und letzten Endes lag da die Herausforderung drin, mit Gott mitzugehen und die Wüste hinter sich zu lassen. Sowohl geografisch wie auch im Kopf. Denn als die Israeliten in der Wüste waren, haben die zwischendurch immer wieder an Ägypten gedacht. Weil in der Wüste war manches so kompliziert und schwierig, dass die zwischendurch immer sagten, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Scheiße war es in Ägypten. Ja, haben sie vergessen. Falsch erinnert. Geschlechtsklitterung nennt man das. Passiert uns immer wieder. Immer wenn es schwierig wird, war alles andere so schön. Ich rede auch von mir selber. Sie sollten die Wüste vergessen, genauso wie sie Ägypten hinter sich lassen sollten. Und bereit sein für das, was ist halt der, wenn du 40 Jahre lang in der Wüste rumgelaufen bist. Du kennst nichts anderes als Wüste. Krieg das mal so leicht aus dem Kopf raus. Wenn du 40 Jahre lang in Deutschland aufgewachsen bist und dann auf einmal nach Südostasien fährst und da wohnen willst, dann kannst du die tollsten Kleider, südostasiatischen Kleider anziehen, aber in deinem Kopf bist du ein Deutscher. So schnell kriegst du das nicht raus. Man kann sich im Laufe der Zeit schon auch anpassen, angleichen, irgendwie auch verändern. Ja, mit der Aisha haben wir es ja auch ganz gut hingekriegt. Möchte mich heute Nachmittag jemand zu Hause besuchen? nein, 40 Jahre Wüste bleiben nicht einfach so weg, aber trotzdem ist die Herausforderung da, dieses Wüstendenken hinter sich zu lassen und bereit zu sein für das, was Gott vorbereitet hat. Das war eine Herausforderung für die Israeliten und genauso ist es eine Herausforderung für uns heute. Aber Gott will durch uns in unserem Leben und durch unsere Gemeinde Dinge tun, die unfassbar sind. Denn das Zeugnis der Vergangenheit ist ein Zeugnis für die Zukunft. Das, was Gott damals gemacht hat, will Gott heute wieder tun. Er muss uns vielleicht jetzt nicht aus Ägypten befreien, ja? Er muss uns aus unserem inneren Ägypten befreien und andere Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Ja? Aber Gott will etwas Unfassbares tun in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das wichtig nehmen, was auch für die Israeliten wichtig war. Nämlich, schlagt euch ganz auf Gottes Seite. Heiligt euch. Und da dürfen wir uns die Frage stellen, was zieht uns von Gott weg? Ja, wo hängen wir in Haltungen, die uns daran hindern, mit Gott weiterzugehen? Wie ist es mit der Wüste in uns selber? Und die Wüste nehme ich da mal als ein Bild, eigentlich so eine Durchgangsstation hin zum verheißenen Land. Aber die Israeliten waren ja deswegen so lange in der Wüste, weil sie nicht mehr weiter. Und deswegen wird die Wüstenzeit dann länger. Und das nehme ich mal als Bild für uns. Wo sind wir in so einer Wüste stecken geblieben? Wo sind wir nicht bereit gewesen, den nächsten Schritt zu machen mit Gott? Das sind Dinge, die uns daran hindern, mit Gott weiterzugehen. Dann haben wir vielleicht innerlich die tiefe Sehnsucht, mehr mit Gott zu erleben und irgendwie weiter mit Gott zu gehen. Aber es gibt einen Punkt, den Gott uns vielleicht vor die Füße gelegt hat und der dann wieder aufploppt und wo Gott ganz geduldig wartet, aber auch sehr souverän und heilig. Nicht ängstlich oder irgendwie so, ja, also er wartet aber trotzdem, weil er souverän und heilig ist. Er wartet darauf, dass wir bereit sind, diesen Schritt zu tun. Da kommen wir nicht drum rum. So konsequent sind wir in unserer Kindererziehung nicht. So ganz nebenbei. Selten. Ja. Wo ist es notwendig, dass wir die Wüste in unserem Kopf, in unserem Herzen loslassen, dass wir alte Erfahrungen, alte Selbstbilder loslassen und Gott erlauben, uns nach seinem Bilde wirklich wieder herzustellen, damit wir mit ihm Schritt für Schritt weitergehen können? Sich heiligen. Wichtig war dann auch für die Israeliten, genau wie für uns, bereit sein für das Neue. Wir glauben ja gerne von uns, dass wir so modern sind, ne, und so gut unterwegs. Aber Hand aufs Herz. Je länger du als eine Gruppe unterwegs bist, das ist so pure Soziologie, da muss man gar nicht, ist jetzt keine Prophetie, die ich hier weitergebe, darf es aber gerne prophetisch nehmen. Je länger man als eine Gruppe unterwegs ist, umso mehr entwickelt man Gewohnheiten und Traditionen, die für die, die das schon lange machen, kein Problem sind, weil sie ja Identität stiften, weil man ja dadurch zusammengewachsen ist. Aber es verhindert, dass andere Leute dazukommen. Ja, passiert im Hauskreis. Nach 6 Monaten bist du gefährdet als Hauskreis. Habe ich recht? Und als Gemeinde auch. Da dauert der Prozess vielleicht etwas länger, aber es ist so. Heiligt euch, denn Gott will etwas Unfassbares tun. Und dazu war es für die Israeliten notwendig, wie für uns, sich einzulassen auf einen neuen Schritt, auf etwas Neues, auf eine neue Phase. Ja, weil er manchmal dann auch neue Wege geht. Und das heißt nicht, dass er seine eigenen Wahrheiten über Bord schmeißt, also Gott, oder die Werte, die zutiefst christlich sind, sondern es heißt, dass manchmal Dinge anders umgesetzt werden. Das finden wir schon in der Bibel. Aber niemals verändern sich die Grundwahrheiten Gottes, sein Wille oder seine Werte. Und genau so sollte das bei uns sein. Wir sollten nicht unsere Werte über Bord schmeißen, sondern die Art und Weise, wie man dann Dinge anpackt. Die müssen manchmal überdacht werden. Ob die Hose jetzt einen breiten Schlag hat oder eher eng zugenäht ist unten. Solche Fragen sind es. Ja, um es mal ein bisschen platt auszudrücken. Sind wir bereit, mit Gott einen neuen Schritt zu gehen? Das heißt auch, ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Je nachdem, wie wir so gestrickt sind als Menschen, können wir auch manchmal in so eine passive Haltung reinkommen. Kann zum Beispiel auch hier in dieser so schönen Gruppe passieren. Ich finde es toll, hier jetzt gerade vor euch zu stehen und mit euch zu reden. Ihr seid so nett und sitzt hier und hört mir einfach zu. Der Einzige, der gerade aktiv ist, bin ich. Und ob ihr da was mitmacht oder nicht, habe ich keinen Einfluss drauf letzten Endes. Ja, ich kenne das von mir selber. Wenn ich irgendwo in einer Gruppe drin bin, dann stehe ich in der Gefahr, einfach passiv zu werden. Ja, die anderen machen ja. Und das sage ich in einer Situation, wo ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute in der Gemeinde echt mitarbeiten in unterschiedlichsten Bereichen. Aber trotzdem gibt es manchmal so eine innere Passivität, die sich einschleicht, aus der Gott uns rausholen will. Denn wenn Jesus in uns lebt, dann sind wir seine Mitgestalter, dann sind wir seine Partner, dann sind wir seine Mitarbeiter. Betont nicht so sehr die Arbeit, sondern mit. Ja? Mit ihm zusammen gehen wir dann die Wege. Er mit uns, wir mit ihm. Und das ist ein neues Bewusstsein, was er in uns immer mehr prägen will, dass wir Menschen der Hoffnung sind, Mitgestalter. Und dann können wir letzten Endes auch eine neue Perspektive nach vorne gewinnen. Ich möchte an der Stelle mal kurz reinblicken lassen, was sich so auch an persönlichen Veränderungen für dieses Jahr einstellen wird oder wo wir dran sind. Das ist jetzt gar nicht so gravierend, aber einfach nur mal kurz reinblicken lassen. Was uns als Ältestenkreis zum Beispiel wichtig ist, ist das, was ich schon angesprochen habe, dass wir noch mehr als in der Vergangenheit gabenorientiert unterwegs sind. Wir haben tolle Älteste. Joachim, Johannes, Aisha, Ian. Ich wollte schon Uwe sagen, aber er ist nicht als Ältester eingesetzt. Jens, ich bin auch dabei. Ich befürchte, ich habe jemanden vergessen. Babsan, genau. Joachim hat die schon, ne? Okay, tolle Leute, alle unterschiedlich. Und was uns da wichtig ist, dass das einfach viel gabenorientierter zum Wohle der Gemeinde und zum Segen für andere einfach freigesetzt wird. Ja? Und da will ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir da gerade so mittendrin sind. Das wäre jetzt unfair. Aber so, das ist spannend, wenn man mal locker flocker, ohne die üblichen Gewohnheiten miteinander im Gespräch ist, zu entdecken, hey, was brennt dir denn auf dem Herzen? Was würdest du, wenn es keine Bedingungen gäbe, keine Begrenzung, was würdest du am liebsten tun? Ja. Und dann mal anfangen zu stricken und zu entwickeln und zu gucken, okay, was ist am besten für die Gemeinde und für die jeweiligen Leiter, auch im Leiterkreis? Und das sind Fragen, die jeder sich von euch stellen kann. Und deswegen will ich das nur beispielhaft reinbringen. Ja. Und da soll in diesem Jahr einfach auch mehr Freisetzung stattfinden. Jens, jemand, der bereit ist, seinen alten Job aufzugeben und schon ein gewisses Wagnis eingeht und jetzt voll in der Gemeinde arbeitet. Ja. Das ist auch in seinem Alter eine Veränderung, eine Herausforderung. Das hört sich doof an, aber der ist keine 25. Ja. Da finde ich das stark, wenn man so einen Schritt unternimmt. Und es ist ein Glaubensschritt und es wird für den Standort Dorsten eine echte Stärkung sein. Ja, das ist etwas, was sozusagen Ausblick für dieses Jahr ist. Babsan, die hat eine ganz starke pastorale Gabe. Interessant ist, dass die manchmal außerhalb der Gemeinde viel stärker wahrgenommen wird als in der Gemeinde. Sie ist auch eine tolle Organisatorin. Aber das ist sie nicht ausschließlich. Sie ist jemand mit einer starken pastoralen Gabe, wo sie vielen Leuten hinterhergeht und das nicht immer bei Facebook reinschreibt. Ja. Und ich glaube, dass das viel wichtiger werden wird für Dorsten und sie da eine viel stärkere Rolle einnehmen wird. Ich nehme jetzt mal die Leute aus dem Pastoralteam, die da mit drin sind. Uwe ist, weil die Old Church ist ja jetzt auch zu Dorsten mit dazugekommen und Uwe geht auch gerade neue Schritte in Oberhausen. Ja, nachdem das vor anderthalb Jahren ein bisschen gab es ein paar Schwierigkeiten, weswegen sich die Gruppe verkleinert hat, nach einem halben Jahr wieder neu gestartet oder fast nach einem Jahr. Und es geht richtig gut voran und jetzt haben sie neue Räumlichkeiten und werden ab Februar dann in diesen neuen Räumlichkeiten Gottesdienst feiern. Ja. Und neue Leute gesellen sich dazu, finden ein Zuhause. Das finde ich richtig cool. Und was ich richtig gut finde, ist, dass er ist sowieso schon auch mit im Leiterkreis mit dabei, aber dass er auch im Pastoralteam, was wir mehr oder weniger aus unserem Dreiertreffen, Babsan, Jens und ich, haben wir ein Pastoralteam gemacht. Und da ist Uwe mit dabei, wo wir einfach gemeinsam an der Entwicklung der Gemeinde basteln wollen und Gott fragen wollen und unterwegs sein wollen. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Ich meine, ich kenne ihn sowieso aus dem Regionalvorstand und befreundet auch. Aber so, sehr, sehr gute Entwicklung und die ist nicht abgeschlossen. Eine Herausforderung für mich in diesem Jahr, die auch in der Vergangenheit schon da war, aber jetzt definitiver, ist einfach in der Gesamtgemeinde mehr strategisch visionär zu arbeiten. Etwas, was mir richtig Spaß macht und wo ich auch Strom auf der Leitung habe. Und da freue ich mich drauf, aber es wird auch herausfordernd. Ja. Übrigens für manche, die sich fragen, was ich so alles mache, ich bin nicht mehr bei GrowWeb aktiv, dieses Gemeindegründungsding, was ich ja mit aufgezogen habe. Da bin ich nicht mehr aktiv, weil das einfach zu viele Hüte auf dem Kopf werden. Ja. Und dann, was in Bottrop auch in diesem Jahr anliegt. Wir wollen im Februar mit 2 Gottesdiensten im Monat starten. Was für mich ein echtes Glaubensprojekt ist, ein echter Glaubensschritt. Aber ich glaube, dass das, was hier in der Bibel steht, auch so gemeint ist. Heiligt euch, denn morgen will Gott Wunder tun. Gott will etwas tun, was wir nicht alleine machen können, sondern was er tun will. Und am 1. Februar Sonntag wird die Old Church ihren Eröffnungsgottesdienst feiern in den neuen Räumlichkeiten in Oberhausen. Und so wie die Absprache im Moment ist, werden wir es am dritten Sonntag im Februar machen, damit wir dann bei den Oberhausenern mit dabei sind. Okay. Und dann schauen wir mal, wie Gott da weitergeht. Das ist das, was gemeintlich in diesem Jahr ansteht. Einfach um zu sagen, hey, hier ist was in Bewegung. Ja. Und wir brauchen Gottes Hilfe in dem Ganzen. Und das ist ein Gebetsanliegen. Wir brauchen auch Mitarbeit in all diesen Geschichten. Uns alle möchte ich ermutigen, nicht zu gucken, was die anderen machen, sondern dass jeder sich für sich alleine entscheidet, sich ganz auf Gottes Seite zu schlagen. Ja, heiligt euch, denn morgen will Gott etwas Unfassbares tun. Und sich zu heiligen, sich auf Gottes Seite zu schlagen, heißt dann, sich ganz vor Gott zu öffnen. Das Herz aufmachen und Gott reinreden lassen in alle Licht- und Schattenseiten unseres Lebens. Und dann auch mit ihm zusammen das zu sehen, was Gott für die Zukunft sieht. Da, wo es darum geht, dass wir selber nach seinem Bilde wiederhergestellt werden. Nicht nach unserem Bilde, nicht nach dem Bilde der Gesellschaft, sondern nach seinem Bilde. Ja? Denn wir sind nach seinem Bilde geschaffen. Und dann können wir sehen, wie Gott Beziehungen erneuern will. Das ist etwas, was wir vor Gott sehen können, wenn wir uns auf seine Seite schlagen. Da können wir sehen, dass Gott in unserem Umfeld etwas Neues machen kann, wo Gott Menschen einfach verändern will und erretten will. Und da dürfen wir dann auch sehen, zunächst mal im Herzen, wie sich Standorte weiterentwickeln und das ganze Gemeindegerüst, woran wir gerade arbeiten. Praktisch gesehen hat es aber auch eine zwischenmenschliche Komponente in Kleingruppen oder einfach so untereinander, wo wir einfach mal ins Gespräch kommen sollten. Hey, was macht mir Mühe? Wo stecke ich in der Wüste fest? Ja, was hindert mich daran, den nächsten Schritt zu tun? Mich echt innerlich auf das einzulassen, was Gott vorhat. Sowohl für mich persönlich, wo es vielleicht um innerliche Veränderung und Erneuerung geht, aber auch, wo es darum geht, irgendwo mitzumachen, sich für Gottes Reich einzusetzen. Ja, wo stecke ich in einer Wüste fest? Und dafür brauchen wir sowohl das Gespräch mit Gott als auch das Gespräch untereinander. Und hier ist total wichtig, dass wir bereit sind, Feedback von anderen zu bekommen und uns korrigieren zu lassen. Anderen die Erlaubnis geben, in unser Leben reinzureden. Ohne die Angst zu haben, irgendwie einen Stein auf dem Fuß zu haben, weil man was gesagt hat. Wenn das eine Kultur in der Gemeinde wird, was eigentlich ja, Jüngerschaftskultur ist, dass wir uns gegenseitig was sagen und sagen lassen, hey, dann kommen wir da einen gewaltigen Schritt weiter. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir uns ganz auf Gottes Seite schlagen, uns erinnern an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat und wissen, Gott kann es wieder tun. Und dann bereit sind, uns ganz für Gott einzusetzen in diesem Jahr, was da kommt. Ja. Die Entscheidung können wir alle nur alleine treffen. Und damit möchte ich euch jetzt Gott anbefehlen, wie man so schön sagt. Ja. Dass wir da mit Gott ins Gespräch gehen und vielleicht haben wir die Entscheidung für uns schon längst festgemacht. Ich persönlich merke bei mir, dass ich so eine Entscheidung immer wieder erneuern muss. Ja, ich habe mich vor, glaube 30 Jahren bekehrt, aber eigentlich muss ich die Entscheidung immer wieder erneuern in meinem Herzen. Und dazu lade ich euch ein und auch das Abendmahl, was wir jetzt feiern werden, ist eine Gelegenheit, um das zu tun. Wir erinnern uns im Abendmahl an das, was Jesus für uns getan hat. Wir erinnern uns. Ich würde ein Wort wählen, was noch viel dichter an uns drankommt. Wir vergegenwärtigen es uns. Weil indem wir dran denken und den Heiligen Geist damit drin haben, kommt es in unser Leben hinein. Wir vergegenwärtigen uns, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und in der Auferstehung. Er hat unsere verkorksten Charaktere, Identitäten, Selbstbilder, unser Leben, er hat es auf sich genommen und mit ins Grab genommen. Um uns von all diesem Verkorksten frei zu machen und etwas Neues in uns zu machen. Nicht etwas Aufpoliertes, sondern etwas Neues. Weil er heilig ist. Weil er uns nach seinem Bilde wiederherstellen will. nach seinem Bilde. Wir erinnern uns daran und wir sagen Danke, indem wir das Abendmahl einnehmen. Und wir geben ihm die Erlaubnis, uns komplett auf den Kopf zu stellen. Ich drücke das mal bewusst so aus. Reinzureden in unser Leben und Dinge zu tun, die für uns unfassbar sind. Gefängnisse aufzuschließen, die kein Mensch aufschließen könnte in uns. Weil wir manche Gefängnisse manchmal gar nicht kennen. Ja, die sind so gut verborgen in unserem Herzen. Schwierig. Aber Jesus kann das machen. Und zwar auch im Abendmahl. Wenn wir uns einfach vor ihm offen machen und ihm Erlaubnis geben. Und gleichzeitig wissen wir, das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, was Jesus für uns getan hat, es hat Auswirkungen für die Zukunft. Wir verkündigen seinen Tod, bis er wiederkommt, in Herrlichkeit, so steht es in der Bibel. Ja? Denn das Zeugnis der Vergangenheit ist ein Zeugnis für die Zukunft. Jesus wird es wieder tun, Jesus wird wiederkommen und uns komplett neu machen. Lass uns an der Stelle jetzt zusammen beten und ich möchte darum bitten, dass vielleicht zwei der Ältesten jeweils nach links und rechts an die Tische gehen und dann können wir gleich in kleinen Gruppen, kleine Gruppe heißt 10 bis 12, während des Abendmahls jeweils an die Tische rangehen und wenn dann die eine Gruppe fertig ist, kann die nächste Gruppe gehen und währenddessen werden wir auch Raum schaffen, Gott zu begegnen und Gott anzubeten. Ich möchte vorher noch ein Vers vorlesen, ein paar Verse, die der Paulus dazu geschrieben hat. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Vater, ich danke dir, dass du dein Bestes gegeben hast, um dich komplett mit uns zu identifizieren. Du hast uns deinen Sohn gegeben. Herr, ich bitte dich, hilf uns, dass wir bereit sind, ebenso alles zu geben, auch alles loszulassen, was uns daran hindert, damit wir uns mit dir identifizieren können. Komm, Heiliger Geist, und führ uns in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und segne du diese Zeit des Abendmahls. Das ist eine Zeit der Begegnung, der Gemeinschaft und eine Zeit deiner Erlösung und Befreiung sein. Eine Zeit des Dankens. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns da abholen kannst, wo wir gerade stehen innerlich. Danke, Jesus. Amen.